NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Jörg Gensel. Guten Abend. Die Grünen treffen sich heute in Bielefeld zu ihrer Bundesdelegiertenkonferenz. Einer der Höhepunkte stand direkt am Anfang. Die Rede des Vorsitzenden Robert Habeck, die unsere Korrespondentin Sabine Henkel beobachtet hat. Wir bringen Sie gleich auf den neuesten Stand zur Hochwasserkatastrophe in Venedig und blicken nach München, wo Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern aufhört. Zunächst aber nach Bielefeld zu Sabine Henkel. Sabine Henkel hat den Auftritt von Robert Habeck beobachtet, der gerade zu Ende ging. Sabine, auf welche Themen hat er denn gesetzt?
Ja, er hat eigentlich gar nicht unbedingt auf Themen gesetzt, jedenfalls nicht auf neue Themen. Die werden ja gleich in Anträgen noch diskutiert. Aber er hat für eine konsequente Politik geworben und er hat sehr deutlich einen Regierungsanspruch formuliert. Er hat gesagt, die Ära Merkel geht zu Ende und jetzt geht es darum, aus Hoffnung Wirklichkeit zu machen. Damit meint er, dass die Grünen selbst sehr viel Hoffnung erweckt haben. Das sieht man an den hohen Umfragewerten. Und er möchte jetzt Wirklichkeit daraus machen, indem die Grünen in der nächsten Regierung mitmachen. Also er hat diesen Regierungsanspruch sehr deutlich formuliert und dafür auch sehr, sehr großen Beifall bekommen.
Hattest du denn den Eindruck, Sabine, dass er das wirklich ernst gemeint hat?
Ja, absolut. Warum sollte er das auch nicht ernst meinen? Wenn man sich die Umfragen insgesamt anguckt, die Grünen profitieren natürlich auch von der Schwäche der SPD. Sie sind die Partei, die über 20% sind, hinter der Union mittlerweile. Sie waren auch schon mal kurz davor. Alles andere wäre tief gestapelt, wenn er das nicht ernst meinen würde.
Dass die Grünen auf den Klimaschutz setzen würden, das ist wenig überraschend. Hatte Robert Habeck denn sonst noch was anderes thematisch zu bieten?
Wie gesagt, er hat eher eine politische Rede gehalten. Er hat sehr viel über Solidarität gesprochen, über die gesellschaftliche Situation, über Spaltung. Er hat nochmal den Osten, die Wahlen auch dort thematisiert. Er hat über Rechtsextremismus gesprochen und er hat dann einen Teil seiner Rede abgegeben an Marina Weißband, die ja Jüdin ist, und die dann an Halle erinnert hat, was dort geschehen ist, der Anschlag auf die Synagoge. Und auch sie hat sich ausgesprochen dafür, sich sehr deutlich gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus zu positionieren. Also Habeck ging es in der Regel eher um das allgemeine Große. Die Themen werden gleich diskutiert. Heute Abend geht es zum Beispiel um das Thema Wohnen.
Die Niederländer haben sich ja jetzt gestern für Tempo 100 entschieden. Ist Robert Habeck darauf auch eingegangen?
Nein, darauf ist er nicht eingegangen. Die Position der Grünen ist ja vollkommen klar. Sie haben das vor kurzem noch im Bundestag auch in einem Antrag gestellt. Sie sind für ein Tempolimit. Das ist unumstritten. Das muss hier nicht diskutiert werden.
Wenn du so seinen ganzen Auftritt bewertest, hat er sich in Stellung gebracht, dieser Robert Habeck, der jetzt schon als Kanzlerkandidat gehandelt wird?
Naja, das K-Wort, also das Kanzlerkandidatwort, ist hier sowas Ähnliches wie ein Tabuwort. Da will niemand drüber sprechen. Die Personalentscheidung wird beiseite geschoben. Man will sich hier auf die Sache konzentrieren. Wenn man sieht, wie leidenschaftlich Habeck hier gesprochen hat und wie begeisternd, kann man sagen, ja, ging vielleicht in die Richtung, auch mit dem formulierten Regierungsanspruch. Aber er selber würde das niemals so formulieren.
Danke, Sabine. Danke nach Bielefeld. Sabine Henkel war das von der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Die Klimaziele für 2020, vor 4 Jahren auf der Pariser UN-Weltklimakonferenz vereinbart, wird Deutschland ganz sicher verfehlen. Das steht schon jetzt fest. Die für 2030 gesetzten Ziele, die sollen aber unbedingt erreicht werden. Deshalb haben sich Union und SPD auf ein Klimapaket verständigt, das heute in großen Teilen vom Bundestag verabschiedet worden ist. Vieles soll teurer werden, der CO2-Preis fürs Heizen und den Verkehr soll kommen, eine höhere Steuer auf Flugtickets und mehr Förderung für Pendler. Der Bundesrat muss in den steuerrelevanten Teilen zumindest bis Ende November noch zustimmen, der höheren Pendlerpauschale zum Beispiel oder der Mehrwertsteuersenkung bei der Bahn. Gegen die Pläne von Union und SPD gibt es erheblichen Widerstand bei der Opposition und in den Bundesländern. Inhaltlichen aber auch, weil so wenig Zeit war, die Entwürfe endgültig zu prüfen. Entsprechend scharf war die Debatte heute in Berlin, die Vera Wolfskämpf beobachtet hat.
Fridays for Future, heute auch im Bundestag, so sehen es jedenfalls die Regierungsparteien. Matthias Miersch, umweltpolitischer Sprecher der SPD, spricht von einem Riesenschritt für den Klimaschutz. Miersch lobt besonders den Kontrollmechanismus.
Das Hohe Haus sagt dieser Regierung, welche Einsparpotenziale sie jährlich in jedem Ressort zu erreichen hat. Damit machen wir Klimaschutz gesetzlich verbindlich, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wenn ein Ministerium diese festgelegten CO2-Ziele nicht erreicht, müssen die Verantwortlichen einen Plan vorlegen, wie sie es doch noch schaffen. Aber nicht alle sind so begeistert vom Klimapaket. Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, findet nichts Gutes daran.
Bei dem hier angekündigten Klimajahr kann man nur als Fazit ziehen: Sie sind an der Menschheitsaufgabe Klimaschutz gescheitert. Mit den Maßnahmen werden Sie Ihre selbstgesetzten Klimaziele nicht erreichen.
So findet Hofreiter die CO2-Bepreisung für Verkehr und Heizen viel zu niedrig. Erst einmal soll eine Tonne CO2 10 Euro kosten, dann steigt der Preis. Damit wird ab 2021 ein Liter Benzin oder Diesel 3 Cent teurer, später dann 10 Cent. Der Grünen-Politiker Hofreiter meint, das werde nichts bewirken, weil die Preise an der Zapfsäule jeden Tag viel stärker schwanken. Die AfD beklagt dennoch Abzocke. Marc Bernhard.
Und außerdem sorgen Sie mit diesem Wahnsinn dafür, dass das Autofahren wieder zu einem Privileg der Reichen wird. Und dann versprechen Sie noch vollmundig, dass Sie den Bürgern das Geld wiedergeben wollen, indem Sie die EEG-Umlage um einen ganzen Viertelcent pro Kilowattstunde senken.
Die FDP meint, es brauche einen echten Emissionshandel für CO2. Der umweltpolitische Sprecher Lukas Köhler kritisiert:
Sie legen aber kein CO2-Limit fest. Sie machen die Zertifikate nicht handelbar. Es ist eine reine CO2-Steuer, die klimapolitisch wirkungslos bleibt und trotzdem den Menschen in Deutschland tief in die Tasche greift. Und zwar jedem. Denn jeder Mensch fährt Auto, jeder Mensch heizt.
Etwas bewirken wollen CDU und CSU lieber mit Anreizen. Bahntickets werden günstiger, weil die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Dafür gibt es höhere Abgaben auf Flugtickets. Und auch der Klimapolitiker Andreas Jung von der CDU betont:
Wir müssen denjenigen, die in alten Häusern wohnen, die ineffiziente Heizungen haben, die sich nicht von einem Tag auf den anderen ein neues Auto kaufen können, denen müssen wir aufzeigen, wie es geht. Und das ist der Geist, den dieses Paket atmet. Und deshalb bringt es uns voran.
Trotz aller Kritik der Opposition sind heute zentrale Teile des Klimapakets im Bundestag beschlossen worden. So schnell arbeitet die Koalition selten. Die Zeit drängt, zumal der Klimaschutz immer stärker im Mittelpunkt der politischen Debatte steht und damit auch zu einem wichtigen Maßstab für die Bewertung der Arbeit der Großen Koalition wird. Problem erkannt und Klassenziel erreicht. Die Meinung von Martin Gent aus der WDR-Wissenschaftsredaktion.
Die Internationale Energieagentur ist alles andere als ein Öko-Club. 1974 wurde sie gegründet von führenden Industriestaaten nach der Erdölkrise, damit das schwarze Gold zuverlässig weiter fließt. Am Mittwoch veröffentlichte die Energieagentur in Paris den neuen Weltenergiebericht. Die mehr als 800 Seiten starke Faktensammlung lässt auch deshalb aufhorchen, weil sie von nüchternen Energieexperten geschrieben wurde, sich aber in der Analyse in weiten Teilen kaum von dem unterscheidet, was bei Fridays for Future, Naturschutzverbänden oder den Protestlern im Hambacher Forst zu lesen ist. Die Klimakrise ist überhaupt nicht gebannt, sondern schreitet unerbittlich fort. Zwar bekennen sich 197 Staaten der Welt zum Pariser Klimaschutzabkommen, doch ihre energie- und klimapolitischen Ankündigungen muss man als nahezu wirkungslose Lippenbekenntnisse werten. Selbst wenn man künftige politische Absichten großzügig einrechnet, wird nach den Modellen der Energieagentur der energiebedingte Ausstoß des Treibhausgases CO2 global weiter steigen. Von jetzt jährlich 33 Gigatonnen auf 36 Gigatonnen im Jahr 2050. Das ist ultraweit weg von dem, was die Klimaschutzbeschlüsse von Paris verlangen. Danach müssten die globalen Emissionen auf 10 Gigatonnen runter und wenig später auf null. Es klafft also eine riesige Lücke zwischen dem, was passieren müsste, und dem, was wirklich passiert. Und das trifft in ganzer Linie auch auf das Berliner Klimapaket zu. Man könnte wohlwollend sagen, das heute vom Bundestag Verabschiedete ist ein guter Anfang. Man könnte sagen, gute Politik ist die Kunst des Machbaren. Aber all das wäre Augenwischerei. Entweder hat die Große Koalition die Größe der Herausforderung nicht erkannt oder sie will aus Angst vor Wählern und Lobbyisten keinen Klartext reden. Eine Verniedlichung des Problems hilft jedenfalls überhaupt nicht weiter. Denn es gibt keine Blaupause für den Radikalumbau einer Industriegesellschaft. Auf den ersten Blick überzeugen weder die technologiegetriebenen Ideen der Energieagentur noch die Gegenmodelle, die Wachstumszwang und Wohlstandsmodelle ganz grundsätzlich in Frage stellen. Konzepte für eine Welt mit Zukunft müssen noch gefunden werden und sind verbunden mit einer Entziehungskur von Erdöl, Gas und Kohle. Und wenn etwas klar ist, dann, dass diese Entziehungskur radikal und absehbar schmerzhaft sein wird. Eben wie bei anderen Drogen auch.
Sirenengeheul in Venedig, schon wieder. 3 Tage nach den verheerenden Fluten sind die Schäden noch nicht gezählt. Da steigt das Wasser schon wieder. Der öffentliche Verkehr ist eingestellt. Hochwassermarken wie zu Beginn der Woche wurden nicht erreicht. Elisabeth Pongratz hat den Tag in Venedig erlebt.
Große Teile der Altstadt sind überschwemmt, wieder einmal. Auch die Krypta des Markusdoms hat es erneut getroffen. Das Wasser fließt in die Häuser, in die Geschäfte. Hoteliers beklagen viele Stornierungen von Urlaubern. Ja, leider sind seit der Nacht viele E-Mails bei uns angekommen von Personen, die ihre Buchungen bei uns absagen. Leider. Im Laufe des Tages beruhigt sich die Lage wieder. Der Wind lässt etwas nach. Einsatzkräfte und Ehrenamtliche bauen Laufstege auf. Eine Wasserbuslinie nimmt den Betrieb auf. Allerdings sind viele Haltestellen geschlossen, ebenso wie der Dogenpalast und der Markusdom. Auch die Schulen bleiben den 3. Tag in Folge zu. Angesichts der massiven Schäden hat der Bürgermeister ein Spendenkonto für seine Stadt eingerichtet und um finanzielle Unterstützung aus dem In- und Ausland geworben. Regionalpräsident Zaja nennt erste Zahlen. Ich sage Ihnen, dass hier Hunderte von Millionen Euro an Schäden sind. Venedig ist am Boden zerstört. Pelestrina, eine Insel mit 4000 Einwohnern, hatte 24 Stunden lang 1 Meter hoch das Wasser in den Häusern stehen. Außerdem gibt es Schäden an den Stränden und Wegrändern. Unterdessen hat die Regierung in Rom den Weg für Soforthilfen in einer Höhe von 20 Millionen Euro freigemacht. Sie rief den Notstand für Venedig aus. Nun sollen Privatleute bis zu 5.000 Euro bekommen, Geschäftsleute bis zu 20.000 Euro. Ministerpräsident Conte hat für Ende November ein Sonderkomitee angekündigt, das, so seine Worte, die Probleme Venedigs beraten soll. Dabei geht es unter anderem um ein geplantes Anlegeverbot für große Kreuzfahrtschiffe, zum anderen auch um das umstrittene Flutschutzprojekt Mose. Die Arbeiten dazu waren bereits 2003 begonnen worden, aber wegen Korruption, schleppender Bürokratie und anderer Skandale ist es immer noch nicht fertig. Nun wurde eigens eine Sonderbeauftragte ernannt, die das Projekt vorantreiben soll. Auch in den kommenden Tagen gibt es noch keine Entwarnung für die Region. Den Vorhersagen zufolge sollen die Pegel wieder steigen, allerdings weitaus weniger als in den vergangenen Tagen.
US-Präsident Trump steht weiter unter Druck. Ihm wird vorgeworfen, seinen ukrainischen Amtskollegen Zelensky gebeten zu haben, gegen Joe Biden, seinen möglichen demokratischen Herausforderer bei den kommenden Präsidentschaftswahlen, und dessen Sohn Hunter zu ermitteln. Im Mai dieses Jahres war die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Jovanovic, aus Kiew abberufen worden, plötzlich und aufgrund von gegenstandslosen Behauptungen, wie sie sagt. Heute war sie im Rahmen der Vorermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump an der Reihe und wurde im Kongress öffentlich befragt. Dazu aus Washington Katrin Brandt.
Die Anhörung hatte kaum angefangen, da mischte sich der Präsident persönlich ein. Per Twitter griff Donald Trump die frühere Botschafterin an. Wohin auch immer Marie Ivanovic gegangen sei, hätten sich die Dinge zum Schlechten entwickelt, schrieb Trump. In Somalia zum Beispiel und in der Ukraine habe der neue Präsident dort schon im 2. Telefonat schlecht über sie gesprochen. Und es sei das absolute Recht des US-Präsidenten, Botschafter zu ernennen, so Trump in seiner Kurznachricht. Dieses Recht wurde in der Anhörung heute von niemandem bestritten, auch nicht von Marie Ivanovic, der Diplomatin, die im Mittelpunkt des 2. Tages steht. Die 61-Jährige arbeitet seit über 30 Jahren im Außenministerium.
My service is an expression of gratitude for all that this country has given to me and to my family.
Mein Dienst ist ein Zeichen der Dankbarkeit für all das, was dieses Land meinen Eltern und mir gegeben hat, sagte sie. Seit 2016 arbeitete Ivanovic als US-Botschafterin in Kiew in Zeiten des Umbruchs. Die Ukraine in die Stabilität, wirtschaftlich und politisch zu führen, sei im Interesse der USA gewesen, betonte sie. Dazu gehörte auch der Kampf gegen die Korruption. Aber, so berichtete sie in der Anhörung, nicht alle Ukrainer hätten dieses Ziel der USA unterstützt. Die, die lieber weiter nach den alten korrupten Regeln spielen wollten, hätten versucht, sie aus ihrem Amt zu entfernen.
What continues to amaze me is that they found Americans willing to partner.
Was mich bis heute verwundert, ist, dass diese Ukrainer es geschafft haben, amerikanische Verbündete zu finden und es schließlich schafften, eine US-Botschafterin zu entfernen.
The removal of a US ambassador.
Obwohl ihr Vertrag eigentlich verlängert werden sollte, wurde Ivanovic im Mai plötzlich von ihrem Posten zurückberufen. Sie habe nicht mehr das Vertrauen des Präsidenten, war die Begründung. Warum? Das habe sie nie erfahren. Sie beschrieb sich als Opfer einer Schmutzkampagne, unter anderem durch Rudy Giuliani, den persönlichen Anwalt Donald Trumps. So wurde behauptet, dass sie eine Liste führe, welche Ukrainer nicht wegen Korruption verfolgt werden sollten oder dass sie befohlen habe, den Anordnungen des Präsidenten nicht zu folgen. Alles nicht wahr. Auch von Trump selbst fühlte sie sich angegriffen. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten hatte er angedeutet, Ivanovic werde einiges durchmachen.
She's gonna go through some things. It didn't sound good. It sounded like a threat.
Did you feel threatened?
I did.
Das habe nicht gut geklungen, sie habe sich bedroht gefühlt, sagte sie auf Nachfrage. Für die Demokraten ist Ivanovic ein weiterer Beleg dafür, wie der Präsident und sein Anwalt Giuliani in der Ukraine eine Art Nebenaußenpolitik betrieben. Sie habe den Interessen der USA gedient, aber sie sei ein Hindernis bei der Umsetzung seiner persönlichen und politischen Agenda gewesen, sagte Adam Schiff von den Demokraten.
But she was considered an obstacle to the furtherance of the president's personal and political agenda.
Die Republikaner hingegen glauben, dass Ivanovic zum Verfahren nichts beitragen kann, weil sie zu den entscheidenden Ereignissen schon gar nicht mehr in Kiew war. Außerdem, das betonten sie zu Beginn des zweiten Tages erneut, halten sie das Ganze für eine Farce.
Democrats have been vowing to oust President Trump since the day he was elected.
Vom ersten Tag an hätten die Demokraten sich geschworen, den Präsidenten rauszuwerfen, sagte Devin Nunes von den Republikanern. Weitere Anhörungen sind nächste Woche geplant.
Massendemonstrationen haben das Bild von Chile in den letzten Wochen geprägt. Es ging um Bildung, die schlechte Gesundheitsversorgung und nicht zuletzt auch um das Erbe der Diktatur. Rund 30 Jahre nach der Rückkehr zur Demokratie fordern die Demonstranten, dass Chile eine neue Verfassung bekommt. Damit das aufgewühlte Land wieder zur Ruhe kommen kann, einigten sich die verschiedenen politischen Lager heute, wie der Weg zur neuen Verfassung aussehen soll. Ivo Marocic berichtet aus Santiago de Chile.
Seit 4 Wochen gibt es Demonstrationen und Unruhen in Chile. Am Anfang ging es noch um Details, aber schnell kristallisierte sich eine Forderung heraus, hinter die sich Hunderttausende, ja Millionen Demonstranten stellen konnten. Eine neue Verfassung, neue Spielregeln für das Land. Eine verfassungsgebende Versammlung, denn alles müsse sich von Grund auf ändern. Und diese Forderung soll jetzt erfüllt werden. Chile soll eine neue Verfassung bekommen und die Bürger sollen über den Weg dorthin entscheiden. Darauf haben sich fast alle Parteien des Landes nach stundenlangen Verhandlungen in der Nacht auf Freitag geeinigt. Senatspräsident Jaime Quintana, der Mitte-Links-Partei für die Demokratie angehört, sagte, die Politik habe die Botschaft endlich verstanden. Das war nur möglich dank der Bürger, die auf die Straßen gegangen sind. Darum möchte ich hier auch an die erinnern, denen es dabei schlecht ergangen ist, die zu Opfern wurden, auf beiden Seiten. Es gab hier sogar Tote und Menschen, deren Grundrechte verletzt wurden. Der wichtigste Punkt der Vereinbarung ist, die Wählerinnen und Wähler sollen in 2 Volksabstimmungen über die neue Verfassung entscheiden. Im April 2020 wird ein Plebiszit über 2 Fragen abgehalten. Punkt A, wollen Sie eine neue Verfassung, Zustimmung oder Ablehnung? Und Punkt B, welches Organ soll die neue Verfassung ausarbeiten? Ein gemischtes Gremium oder eine verfassungsgebende Versammlung? Denn dieser Punkt ist und bleibt umstritten. Soll das bestehende Parlament an der neuen Verfassung mitschreiben oder nicht? Die konservativen Parteien beharren darauf, dass die Hälfte des Verfassungskonvents vom Parlament bestimmt wird. Die linken Parteien fordern dagegen, eine verfassungsgebende Versammlung zu wählen, die gar nichts mit der aktuellen Politik zu tun hatte. Der Kompromiss lautet jetzt, Auch über diese Frage sollen die Bürger entscheiden. Wir bieten erstmals eine zu 100% demokratische Verfassung an. Auch über den endgültigen Text dürfen die Bürger dann in einem weiteren Plebiszit abstimmen. Die alte Verfassung von Chile stammt aus dem Jahr 1980. Sie wurde also noch in der Pinochet-Diktatur verfasst. In den nächsten Tagen dürfte sich zeigen, ob auch die Demonstranten auf den Straßen der chilenischen Städte mit diesem Vorgehen einverstanden sind. Denn der Weg, den die Parteien jetzt vereinbart haben, ist langwierig. Erst im Oktober 2020 soll die verfassungsgebende Versammlung gewählt werden. Das heißt, die Demonstranten auf der Plaza Italia und den anderen Plätzen von Chile bekommen ihre neue Verfassung, aber sie werden noch Jahre darauf warten müssen.
Ein Raser kracht mit fast 170 Stundenkilometern auf einen stehenden Kleinwagen. Bei einem illegalen Autorennen in der Stuttgarter Innenstadt hatte er die Kontrolle verloren und ist mit seinem gemieteten Jaguar in einen 25-Jährigen und seine 22-jährige Freundin gerast. Die Justiz musste eine gerechte Strafe für diese Tat finden. Mord oder fahrlässige Tötung? Heute ist in Stuttgart das Urteil verkündet worden, das Katharina Kurz erklärt.
Mit ihrem Urteil hat die Jugendkammer des Stuttgarter Landgerichts alle ein bisschen überrascht. Sie sprach den 21-jährigen Angeklagten nicht des Mordes für schuldig, so wie es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, auch nicht wegen fahrlässiger Tötung, wie sich das die Verteidiger vorgestellt hatten, sondern das Gericht wählte einen Mittelweg. Es griff auf den erst 2017 eingeführten sogenannten Raser-Paragraphen zurück. Landgerichtssprecher Christoph Buchert erklärte:
Der Angeklagte wurde stattdessen nach der neuen Strafvorschrift des § 315d StGB verurteilt. Die Vorschrift erfasst nicht nur illegale Autorennen, sondern gerade auch das grob rücksichtslose und verkehrswidrige Rasen im Straßenverkehr und sanktioniert in besonderer Weise, wenn hierdurch Menschen zu Tode kommen.
In diesem Fall waren ein 25-Jähriger und seine 22 Jahre alte Freundin gestorben. Sie waren erst vor kurzem aus dem Rheinland nach Stuttgart gezogen und warteten an dem verhängnisvollen Abend im März in Stuttgart mit ihrem Kleinwagen in der Parkplatzausfahrt eines Kinos. Dort in der 50er-Zone war der jetzt Verurteilte mit einem gemieteten Jaguar und bis zu 168 Stundenkilometern unterwegs, hatte die Kontrolle verloren und war in ihren Wagen gekracht. Die Richterin sprach in ihrem Urteil von, so wörtlich, hirnloser Raserei. Ihm sei es nur darum gegangen, mit dem Auto anzugeben und zu protzen. Aber einen Tötungsvorsatz sah sie nicht. Darauf sagte der Anwalt der Eltern des getöteten jungen Mannes, Christoph Müller-Holz:
Der Tötungsvorsatz seitens der Kammer abgelehnt worden, darüber können sich ja noch streiten. Muss man die schriftlichen Gründe abwarten.
Auch die Verteidigung äußerte sich noch nicht konkret dazu, ob sie das Urteil so akzeptieren wird. Wie sein Mandant, der das Urteil still und gefasst aufnahm, jetzt mit seiner Schuld umgeht, darauf sagte Verteidiger Markus Bessler:
Es ist natürlich schwierig und er ringt mit sich angesichts der Verantwortung für den Tod der zwei jungen Leute. Das wird sicher auch noch ein länger andauernder Prozess werden. Und wie wir mit dem Urteil umgehen, das werden wir in Ruhe besprechen.
Zurückhaltend reagierte auch Anwältin Michaela Spandau. Sie hatte die Eltern der getöteten jungen Frau in dem Prozess vertreten und eigentlich eine Mordverurteilung gefordert. Auch sie will über eine Revision nachdenken, die dann beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe landen würde.
Fast 357 Milliarden hat der Bund in diesem Jahr ausgegeben. Für nächstes Jahr hat Bundesfinanzminister Scholz ein paar Milliarden mehr eingeplant. Der Haushaltsausschuss hat heute sogar 7,7 Milliarden mehr bewilligt als im Vorjahr. Vor allem wegen der hohen Kosten für Soziales und die Bewältigung von Arbeitslosigkeit. Die schwarze Null im Haushalt, die soll dennoch bleiben. Um das zu erreichen, hat der Haushaltsausschuss vor seinem Beschluss 15 Stunden lang beraten. Michael Weidemann hat in Berlin mit ausgeharrt.
Die Opposition von links bis rechts ist sich einig. Den ausgeglichenen Bundeshaushalt hat sich die Koalition mit trickreichen Buchungsmanövern zurechtgerechnet. Da werden absehbare Risiken wie die Kosten des Brexits übergangen, nicht mehr benötigte Ansätze wie die Asylrücklage zur Finanzierung des Etats herangezogen und pauschale Einsparquoten an die Ministerien ohne konkrete Vorgaben einkalkuliert. Die Regierung klammert sich an die schwarze Null, kritisiert Sven-Christian Kindler von den Grünen. Dabei gäbe es längst neue Herausforderungen.
Die schwarze Null hat sich überlebt. Jetzt in Zeiten von Nullzinsen, in Zeiten großer Investitionsbedarfe, muss die Bundesregierung deutlich die öffentlichen Investitionen steigern und auch das Dogma schwarze Null aufgeben. weil die Zukunft gibt es nicht zu Nulltarif. Wir wollen, dass jetzt öffentlich investiert wird.
Dass zu wenig Geld in künftige Vorhaben und Projekte gesteckt wird, beklagt auch die Linke im Bundestag. Was die Koalition da als Etat 2020 vorlegt, hat doch mit Zukunftsvorsorge nichts zu tun, beklagt Gesine Lötsch. Vor allem der Bildungsbereich habe bei der Verteilung der Mittel deutlich zu wenig abbekommen, so die Haushälterin der Linken am Ende der entscheidenden Nachtsitzung ihres Ausschusses.
Wir kritisieren, dass zu wenig investiert wird. Da gibt es ja dann immer die Satz, ach, Sie wissen doch, das Geld fließt nicht ab. Da frage ich mich, warum ich mir seit Jahren diesen Satz von der Regierung anhören muss und warum sie nichts dafür tut, dass das Geld auch wirklich abfließen kann.
Die Regierung hat ein Ausgabenproblem, stellt der FDP-Abgeordnete Otto Fricke fest. Bei der Vergabe der zusätzlichen Mittel, die in der Bereinigungssitzung mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen wurden, habe es einen eindeutigen Sieger gegeben, meint Fricke.
85% der Mehrausgaben gehen an die SPD-Ressorts, 15% gehen an die CDU-Ressorts. Das zeigt ein wenig auch, wo sich die Koalition befindet. Und man kann das ja mit dem Grundrentenergebnis erkennen, wo, glaube ich, wir alle bezweifeln, dass das überhaupt gelingen wird.
Mit ein bisschen Anstrengung könnte die Große Koalition schon jetzt den kompletten Solidaritätszuschlag abschaffen, in voller Höhe und für alle schon ab Beginn des neuen Jahres, rechnet Fricke vor. Für die Sozialdemokraten im Haushaltsausschuss ist das nach wie vor kein erstrebenswertes Ziel, wie ihr Obmann Johannes Kahrs mit allem Nachdruck unterstreicht.
Dieser Haushalt hat starke sozialdemokratische und gerechte Akzente. Und wir haben ja als Sozialdemokraten immer gesagt, dass wir den normalen Bürger in Deutschland entlasten wollen. Die 10%. Die jetzt nicht entlastet werden, die können sich das leisten. Und ich finde, ein Haushalt muss auch solidarisch sein.
Gleich ist es dann endlich geschafft. Ganz offiziell. In wenigen Minuten beginnt in München die Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Der letzte Akt für den Präsidenten. Mit 67 tritt er offiziell ab, nach über 40 Jahren, in denen er den FC Bayern als Manager und Präsident zu einer der ersten Adressen im Weltfußball geformt hat. Den Abgang des Präsidenten, der jahrelang wie ein Patriarch herrschte und zwischendurch wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis saß, wollen sich viele Mitglieder nicht entgehen lassen. Fast 9000 wollen kommen. Deswegen ist die Veranstaltung extra in die Münchner Olympiahalle verlegt worden. Uli Hoeneß geht. Vorhang auf.
Ich wollte den FC Bayern meine Position aufgeben in einem super Zustand. Das ist gelungen. Die Geschäftszahlen waren die besten in der Geschichte des FC Bayern.
Abgang im richtigen Moment. 750 Millionen Euro Jahresumsatz. Natürlich längst nicht alles Hoeneß Werk allein. Doch aufgebaut auf der Geschäftstüchtigkeit, mit der der Metzgersohn aus Ulm 1979 die Geschäfte an der Säbener Straße übernimmt.
Ich glaube, es muss irgendwie der 1. Mai 1979 irgendwo gewesen sein. Ich weiß noch, ich habe ein hellgraues Sakko angezogen und habe einen Notizblock unter den Arm genommen. Nach 2-3 Stunden bin ich nach Hause gegangen, weil keine Arbeit mehr da war.
Die Bayern damals tief in den roten Zahlen. 12 Millionen Mark Umsatz, 7 Millionen Schulden, fast die einzige Einnahmequelle, das Olympiastadion.
Damals hatten wir ja 12 Millionen Umsatz und 85% dieser 12 Millionen waren Zuschauereinnahmen. Heute machen wir 700 Millionen und ich glaube, nur noch 17% sind Zuschauereinnahmen. Das Marketing, also die Werbung, Fernseheinnahmen und vor allem Merchandising.
Mit 27 Karriereende wegen einer Knieverletzung.
Als ich dann den Anruf von Herrn Neudecker bekam, da habe ich eine Nacht mit meinen Ärzten gesprochen und überlegt und am nächsten Morgen zugesagt.
Der Anruf vom damaligen Bayern-Präsidenten Neudecker, kein Zufall für den heutigen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge.
Wir hatten damals auf der Brust Adidas, aber die haben nicht so wahnsinnig viel bezahlt. Und dann hat er als Spieler gleich das Heft da mit in die Hand genommen. Er kam ja aus Ulm, da wo der Fabrikationsstandort damals von Magirus Deutz ist, da hingefahren und hat dann diesen Deal eingetötet. Durch das Mehrfache konnte man dann den Transfer Paul Breitner von Braunschweig nach München bewerkstelligen.
Hoeneß holt große Namen nach München, gewinnt Titel. Am Ende werden es 58 in seiner Zeit als Funktionär sein und macht die Marke FC Bayern immer wertvoller. Nur eines will er lange nicht: die irren Ablösen zahlen, die in Resteuropa längst üblich sind.
Solange diese Verrücktheiten passieren, kannst du nicht als Bayern München, der ganz vernünftig wirtschaftet, der seine Ressourcen vernünftig einsetzt, der keine Schulden macht, der jeden Transfer in bar bezahlt, nicht den Anspruch haben, jetzt hier die Champions League zu gewinnen.
Das Festgeldkonto wächst, die Arena wird in kürzester Zeit komplett abbezahlt, Die Bayern schwimmen im Geld und geben das neuerdings auch aus. Mehr als 80 Millionen für Hernandez. Eigentlich nicht mehr Hoeneß Welt. Vielleicht ja auch deshalb der Abgang jetzt. Aber nicht ohne seinen Nachfolger zu bestimmen. Herbert Hainer.
Er hat viel Ahnung von der Wirtschaft. Er hat 14 Jahre ein Weltunternehmen wie Adidas geführt und hat bewiesen, dass er das kann.
Und wenn nicht, dann ist Uli Hoeneß am Tegernsee ja nicht aus der Welt. Der Multimillionenmacher der Bayern.
Der letzte große Applaus. Uli Hoeneß geht. Das war das Echo des Tages mit Jörg Gensel am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
NDR Info.